Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Die Debatte rund um die Kampfjet-Lieferung geht weiter. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat dazu gesagt, prinzipiell sei nichts verboten. US-Präsident Joe Biden aber hat entschieden, dass er keine sogenannten F-16-Kampfjets liefern wird. Und ich möchte da drauf schauen auf die Debatte mit meinem Gast Michael Thumann. Er leitet das Moskauer Büro der Zeit und lebt auch selbst in Moskau, ist gerade aber auf Berlin-Besuch. Und Herr Thumann, Sie haben natürlich dadurch eine ganz andere, ja, nochmal eine ganz andere Innensicht auf diese Debatte. Wenn Sie jetzt wählen müssten, sind Sie dann eher Team Macron, der sagt, es ist nichts verboten, es ist möglicherweise möglich, Kampfjet zu liefern? Oder sind Sie dann eher bei Biden, der sagt, nee, momentan nicht?
Nee, ich bin wahrscheinlich Team Biden-Macron, weil beides macht Sinn derzeit. Ich würde grundsätzlich bei Macron sein und sagen, tatsächlich sollten wir nichts ausschließen. Man muss jetzt auch nicht den ganzen Tag rumrennen, oh Gott, ich schließe nichts aus, ich schließe nichts aus. Aber man muss einfach sagen, wir wissen ja gar nicht, wie sich dieser Krieg entwickelt. Dass Biden jetzt gesagt hat, keine F-16-Kampfjets aus den USA, macht auch Sinn. Weil anders als die Panzer, die die Ukrainer brauchen könnten, jetzt also sowohl brauchen werden bei der Verteidigung gegen russische Offensiven oder wenn sie selbst halt eben das besetzte Territorium zurückerobern wollen, frage ich mich bei den Kampfjets. Die Russen haben eine der besten Flugabwehren der Welt. Sie haben hervorragende Boden-Luft-Raketen. Eine F-16 muss damit rechnen, von Russland aus, selbst wenn sie über der Ukraine fliegt, abgeschossen zu werden. Will man das? Normalerweise schaltet die NATO dann die Flugabwehr aus. Dann müsste sie auf russischem Territorium sofort tätig werden. Beziehungsweise die Ukrainer müssten das dann mit westlicher Unterstützung. Wollen wir auch nicht. Außerdem helfen Kampfjets nicht sinnvollerweise einer vorrückenden Infanterie. Dafür braucht man andere Flugzeuge als die F-16, zum Beispiel eine amerikanische A-10, die ganz in niedriger Höhe fliegt. Also von daher, diese ganze Kampfjet-Debatte ist noch sehr unausgegoren und da wird viel gefordert, ohne dass man wirklich begründet, wozu genau man das eigentlich braucht.
Also Sie wünschen sich da eine komplexere Debatte, höre ich raus. Gleichzeitig hat ja aber diese Forderung auch was von einer Abschreckungsforderung aus meiner Sicht. Also man kann ja auch sagen, wir liefern diese Kampfjets. Da wurde auch viel ja diskutiert, auch schon mit den Panzern, die dann auch aus den USA jetzt kommen, ob die überhaupt einsatzbereit sein werden so schnell in der Ukraine. Aber das hat ja schon auch was von, die Ukraine kann sich dann aufrüsten mit dieser Hilfe, ist dann eben größer und stärker, auch gegen Russland.
Also ich finde diese abschreckende Wirkung, die erzielt man auch dadurch, dass man halt eben sagt, wir schließen nichts aus. Ja, wenn ihr euch so oder so bewegt, dann könnten wir auch das erwägen. Es ist einfach alles drin und an den Leopardpanzern und den Abrams hat man gesehen, was wir eben auch machen können, wenn ihr halt diese oder jene Schritte erwägt. Also deshalb würde ich sagen, offen lassen, aber halt eben intern auch in der westlichen Diskussion genau fragen, was soll die Ukraine damit erreichen? Was ist das Ziel und was sind die richtigen Mittel dafür?
Wie nehmen Sie diese Debatte denn in Moskau bei sich zu Hause wahr? Also können Sie mit der Bevölkerung darüber diskutieren?
Ja, das macht man eigentlich ständig, weil wenn ich sage, ich bin Deutscher, dann und komme ins Gespräch mit Leuten, die ich vorher nicht gekannt habe, dann kommt als erstes eure Panzer. So, und dann.
Was heißt denn Panzer auf Russisch?
Tank. Tank. Also es ist ein Fremdwort mit anderen Worten aus dem Englischen. Aber die Russen, das wird von der Propaganda natürlich wahnsinnig hochgespielt und als ganz großer Angriff Deutschlands und dann hat auch der Oberpropagandist ganz furchtbar, der Wladimir Solowjow, einer der schlimmsten, hat dann auch schon gesagt, also eigentlich liegen wir jetzt in Deutschland, mit Deutschland im Krieg und warum bombardieren wir jetzt nicht Dresden noch einmal? Da habe ich mich erst gefragt, noch einmal, es waren eigentlich die Amerikaner damals im Zweiten Weltkrieg mehr über Dresden, aber da geht also mittlerweile wild, gehen die Dinge durcheinander und das hat dann natürlich auch eine Wirkung auf die Bevölkerung, weil die Menschen mich dann fragen, ja, wieso liefert ihr denn diese Panzer und wir hatten doch so gute Beziehungen und dann ist meine Antwort in aller Regel, naja, ihr führt einen Angriffskrieg und das bedroht eigentlich ganz Europa. Und derzeit, ihr seid nicht mit uns im Krieg, ihr seid mit der Ukraine im Krieg, ihr habt die Ukraine überfallen. Aber wir liefern der Ukraine halt eben die Mittel, die um sich zu verteidigen. Und das hat die Sowjetunion übrigens auch immer gemacht, damals, als die USA in Vietnam standen. Das ist eigentlich Tradition im Kalten Kriege. Und wir sind, muss man einfach sehen, wir sind mit Russland in einem hybriden Krieg. Wir nennen ihn nicht den Kalten, aber ein kalter Krieg mit Russland wäre wahrscheinlich noch die bessere Option. Und sicherlich ist es ein großes Zerwürfnis, in dem wir stehen. Und das spüre ich in Moskau auf der Straße.
Und wie ist dann die Gegenreaktion, wenn Sie sagen, ja, ihr führt einen Angriffskrieg? Wird dann dieses Wort der Militäroperation rausgekramt? Oder wie reagieren Menschen dann auf Sie? Gibt es da Streit?
Na, es geht. Eigentlich, und das finde ich ganz bemerkenswert, dass ich habe eigentlich niemals das Gefühl, dass ich so richtig angegriffen oder womöglich körperlich in irgendeiner Form bedroht werde oder so, gar nicht. Sondern die Leute diskutieren mit mir. Und es gibt natürlich in Moskau, muss man auch sagen, also nicht nur viele Kriegsbefürworter oder Unterstützer der Operation, wie es dann heißt, es gibt auch viele Gegner. Und es gibt einfach dann eben auch sehr viele, die sagen, ihr macht es genau richtig oder helft uns hier mit dieser Diktatur. Von daher, also die Meinungen gehen dann sehr stark auseinander. Und manche Leute sind wirklich froh, mich zu treffen. Andere sind weniger froh, einen Deutschen zu treffen, aber nutzen die Gelegenheit, um sich mal mit einem zu unterhalten. Und von daher ist es eigentlich für mich, ich finde es eher nicht unangenehm, sondern eigentlich eher als Journalist natürlich auch wahnsinnig interessant, diese Gespräche.
Sie haben ja, ich habe schon erwähnt, gerade ein Buch geschrieben, das heißt Revanche, und das beginnen Sie mit einer Anekdote. Da sind Sie im Herbst 2022 im Café mit einem Freund, mit einem russischen Freund, und er erzählt davon, dass sein Sohn eigentlich, wenn es nach ihm geht, ausreisen soll, weil eben da schon die Angst umgeht, dass Putin junge Männer einziehen könnte. Kurz danach passiert das auch, der Sohn ist dann aber gerade ausgereist. Und ja, Sie schildern das so eindrücklich, man ist dann sofort in dieser Gefühlswelt drin. Wie nehmen Sie denn diese Stimmung jetzt gerade bei Ihnen, bei Ihren engen Freunden, mit denen Sie offen reden können, war? Also wie geht's dem Vater, der seinen Sohn jetzt irgendwo in der Türkei weiß?
Ja, es ist im Grunde genommen eine große Depression. Weil erstens, also diese Freunde, die ihre Kinder teilweise ins Ausland geschickt haben, damit die halt eben nicht mobilisiert eingezogen werden, das sind zerrissene Familien. Es gibt aber auch die Fälle mittlerweile, wo jetzt, wir sind ja nun im Monat 5 schon nach dieser Mobilisierung, wo einfach die ganze Familie mittlerweile abgezogen ist. Und aber diese Depression, die hat sich eigentlich über das ganze Land gelegt, weil man spürt, alle spüren, wir gehen hier in einen Tunnel, aus dem es irgendwie keinen rechten Ausweg gibt. Und wir wirklich nicht wissen, wann wir da je wieder rauskommen, weil alle auch wissen, es hängt sehr daran, dass Putin an der Macht ist. Das ist sein Krieg, nach wie vor sein Krieg, auch wenn eine Mehrheit der Bevölkerung ihn dabei unterstützt. Und man weiß nicht, wann dieser Mann geht, und es gibt auch keine Aussicht darauf, dass er geht, weil er jeden Widerstand und jeden Dissens im Lande unterdrückt. Und von daher ist es wirklich, Russland ist ein Land der Hoffnungslosigkeit geworden.
Michael Thumann, Moskau-Korrespondent der Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.